Sind wir alle live drauf? Micha, bei dir blinkt es, sehe ich. Das passt.
Yes.
Jesi, bist du ready?
Ja, ich bin sowas von ready.
Ah, da sind wir wieder. Aus dem Urlaub zurück. Nisi, komm, schieß uns mal los.
Aus dem Urlaub. Simon, hey, wir sind hier. Ich wollte gerade sagen, hey. Mika arbeitet härter denn je an seinem Comeback, ist hier jeden Tag irgendwie in der Muckibude. Ich bin hier, ich habe einfach durchgezogen und der Einzige, der hier frisch und erholt ist, bist natürlich du. Gesunde Bräune, ein Lachen, eine Haarpracht, du hast es auf jeden Fall richtig gemacht. Von daher, das Einzige, wo heute Urlaub war, war im Buddy Talk. Da haben wir jetzt, glaube ich, drei Wochen sind wir nicht erschienen. Krass, ey. Erste Pause, so nach 2 Jahren mal nonstop das einfach so durchzuziehen. Das tat auf jeden Fall gut. Also auch mal so diesen Druck nicht zu haben, eine Woche irgendwie quatschen zu müssen.
Also man muss auch wirklich sagen, nicht immer das Ding zu haben, ja scheiße, wann nehmen wir auf und da haben wir irgendwie noch 9 verschiedene Zeitzonen und Nisi, du hast 17 Calls in 2 Stunden und ja jetzt noch schnell und dann irgendwie noch, dann nachts noch irgendwie das schnell rausschießen und zwischen Tür und Angel, das war mal geil, das 3 Wochen nicht zu haben, aber umso mehr Bock habe ich jetzt wieder, dass es losgeht. Ich habe wirklich wieder richtig Lust bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man hat es gemerkt, so bei uns in der letzten Woche in der WhatsApp-Gruppe. Ich glaube, so aktiv war die schon lange nicht mehr. Also ich meine, so stressig so das ganze Organisatorische ist, von Schneiden über allen möglichen E-Mail-Kontakt. Ich meine, so viel Spaß macht es ja dann, wenn man sich irgendwie mal zusammengetroffen hat oder wenn wir halt zusammengekommen sind und dann mal 1,5 Stunden zu quatschen. Aber ist dann auch in so Podcast viel Alltag. Von daher, weiß ich nicht, machen wir einfach mal so. Ich glaube, bei mir ist nicht viel passiert. Ich glaube, bei euch ist es deutlich interessanter. Mika, mach du doch mal ein Update, wo du gerade bist auf deinem Weg.
Nisi, kaum sind wir drei Wochen im Urlaub, vergisst du schon wieder unseren ganzen Ablauf hier.
Also,
du willst noch, ich muss erstmal erzählen, wer uns präsentiert. Und es gab auch Ergebnisse, Nils. Das müsst ihr dir jetzt wieder auf die Fahne schreiben. Das eins nach dem anderen. Ja. Und präsentiert wird unsere Comeback-Folge von Koro, meinem Lieblingsbuddy für alles, was meine Speisekammer braucht und mein Kühlschrank braucht, von früh bis spät. Mein Frühstück besteht aus Koro, mein Mittagessen besteht auch ganz oft aus Koro, aktuell aus gerade eben erst wieder Tomate, Basilikum, Brotaufstrich auf richtig geilem Sauerteigbrot. Und mein Abendessen besteht auch sehr oft aus Koro. Erst gestern Abend habe ich Koro-Tortellini mit geilem Koro-Pesto gegessen. Also Koro versorgt euch von früh bis spät. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Aber es steht Weihnachten vor der Tür. Ich kam von den Philippinen zurück und habe gemerkt, ach, es ist Winter, es ist kalt und Weihnachten naht. Und wenn Weihnachten naht, kommt auch was auf den Küchentisch? Ein Adventskalender. Und ich muss eigentlich sagen, Adventskalender schon teilweise sehr overrated und eigentlich schon, ja, wenn man irgendwie aus dem Kindheitsalter raus ist, vergisst man auch mal wirklich so 5 Tage am Stück den aufzumachen und leert den dann auf einmal aus. Aber ich hatte vor vielen Jahren schon das erste Mal den Koro-Adventskalender. Und seitdem habe ich den jedes Jahr und ich muss sagen, es ist eine richtige Renaissance der Adventskalender für mich, weil der Koro-Adventskalender, das ist so geil, da wartet jeden Tag ein geiler neuer Snack auf dich. Und du kannst dich so querbeet durchs Koro-Sortiment ein bisschen durchnaschen. Und das ist jeden Tag so ein kleines Glücksgefühl in der Früh, wenn du ihn aufmachst, weil da kommen richtig gute Sachen um die Ecke. Und ich meine, du hast noch 10 Tage Zeit, dir den Adventskalender zu besorgen. Und es gibt eine Klassik-Version und es gibt auch eine vegane Version. Und wenn das für dich nichts ist, für deine Freundin, für deinen Freund, für Freunde ist das auf jeden Fall was. Also geht mal auf korodrogerie.de und shoppt euren Adventskalender. Und wenn ihr da schon dabei seid, dann macht eure Speisekammer nochmal komplett voll, weil Plätzchen backen muss man ja auch. Und auch zum Backen gibt es alles bei der Koro Drogerie. Mit dem Code BuddyTalk gibt es auch noch 5% auf unseren Nacken. Und dann viel Spaß beim Adventskalendertürchen aufmachen. Die T100-Serie ist rum. Es ist unter Dach und Fach. Es ist vorbei. Das Grand Final in Dubai hat letztes Wochenende stattgefunden. Und gewonnen hat's bei den Männern Maarten van Riel vor Rico Bogen und Alistair Brownlee. Justus Nieschlag wird Sechster und Fred Funk Siebter. Das Frauenrennen gewinnt Taylor Nipp vor Julie Deron und Ashley Chantel. Laura Philipp wird Siebte und Anne Haug wird Zehnte. Daraus ergibt sich ein Gesamtranking der T100-Serie aufs ganze Jahr gesehen. So, die muss ich jetzt ganz kurz noch hier mir herholen. Eine Sekunde, ich bin schlechter vorbereitet, als ich dachte. Bei den Frauen Taylor Nipp auf Platz 1 vor Ashley Chantel, Julie Deron, Kat Matthews, Flora Duffy, Lucy Byram, Laura Philipp, India Lee, Immo Simmons und Paula Findlay. Das sind die Top 10, die einen Vertrag zugesichert bekommen für nächstes Jahr. Aus deutscher Sicht noch Anne Haug auf Platz 13 und Anne Reischmann auf Platz 20. Maarten van Riel ist der T100-König bei den Männern vor Carl Smith und Rico Bogen auf Platz 3. Big Mac, Magnus Ditlev wird Vierter vor Alistair Brownlee, Sam Long, Mathis Magiri, Peter Himerick, Juri Kollen, Fred Funk auf Platz 10. Sam Laidlow wird Elfter und dann kommt schon der Löwe Mika Not auf Platz 12. Aus deutscher Sicht noch Justus Nieschlag auf Platz 14, Max Sperl auf 28, Nico Mann 28. Max Sperl und Nico Mann auf 28 und Jan Strabmann wird 39. Das war's. Und jetzt, Nils, darfst du Mika befragen zu seinem Reha, Gesundheitssport.
Ich vergaß. Nicht alles neu hier bei uns, sondern wir halten es natürlich auch bei Altbewährten wieder auf. Genau. Mika, sag doch mal, unser letzter Stand war ja gewesen. Dubai findet ohne dich statt. Du warst schon bei Korox, bei Hansi, hast da ordentlich Gas gegeben. Was ist seitdem passiert? Wie ist die aktuelle Wasserstandsmeldung? Und wo befindest du dich gerade auf deinem Comeback-Stronger-Weg?
Ja, genau. 5 Wochen ist jetzt her, dass mich da abgelegt hat. Und ich komme jetzt tatsächlich auch gerade wieder von Korox. Also gestern Abend spät wieder gekommen und jetzt bin ich wieder in Darmstadt. Ja, quasi die zweite Woche da gewesen. Erstmal nach der ersten kam ich hier wieder, dann war Hawaii, da haben wir gequatscht. Und da war ich 2 Wochen mal nicht da und habe zu Hause quasi das Reha-Programm durchgezogen. Reha-Programm, also halt täglich so ein paar Übungen für die Schulter gemacht, generell halt noch geschont und einfach sonst auch ein bisschen Off-Season genossen. Halt Sachen, für die sonst nicht so viel Zeit sind, schön gemacht, Kumpels besucht. In Hamburg war ich ein Wochenende über. Bei Daniel, dem geht es übrigens auch wieder gut. Der ist jetzt, der hatte auch gestern ein Belastungs-EKG, jetzt nach der Flexdev-Geschichte, weil der wurde dann nochmal krank. Und also der war echt völlig ausgenockt. Aber gestern hat er jetzt offiziell grünes Licht bekommen. Alles in Ordnung und so. Und jetzt ist er bei ihm der Road Back to Fitness im Vordergrund. Aber den hatte ich also besucht, Oma und Opa besucht, all sowas, einfach halt ein bisschen genossen. Und dann war ich letzten Dienstag wieder bei Hansi und jetzt dann bis gestern, also quasi 8 Tage war ich dann unten. Wir sind echt sehr zufrieden. Gerade da habe ich jetzt gemerkt, wie es dann doch halt vorangeht, weil ja sonst so zu Hause war es halt schon. Ich hatte einmal schon so ein bisschen so einen Durchhänger, vor 2 Wochen würde ich ungefähr sagen, als dann 3 Wochen nach dem Sturz war, wo es irgendwie gefühlt jetzt nicht so krass voranging, wie es mir gewünscht hätte oder wie es mir erhofft hätte, auch wenn die Ansage war, das wird lange dauern und so. Aber irgendwie war es dann so, aufgestanden, der scheiß Arm tut einfach immer noch weh, genau wie am Anfang beim Aufstehen. Also gerade morgens habe ich es am meisten gemerkt und merke es auch immer noch am meisten. Aber jetzt gerade in der Woche bei Hansi, als ich, da war es echt nochmal richtig gut was vorangegangen. Und gerade bei so kleinen Bewegungen oder Übungen, die wir halt dann da gemacht haben, die wir auch schon das letzte Mal probiert hatten, aber die noch nicht gingen, die gingen jetzt deutlich besser. Und jetzt merkst du auch wirklich im Alltag, also ich sag mal so tagsüber, wenn ich jetzt nichts ultra krasses mache, wie zum Beispiel umziehen, was ich jetzt gerade auch noch mache, aber wenn ich das jetzt nicht mache, denke ich eigentlich schon manchmal gar nicht mehr dran. Aber ich fange langsam an, über Schwimmen nachzudenken. Also da sind wir ziemlich, ziemlich optimistisch, dass das dieses Jahr auf jeden Fall noch was wird. Ich kann jetzt den Arm wieder so relativ schmerzfrei strecken nach oben, auch nach hinten so rotieren. Und ja, da gucken wir jetzt so quasi von Woche zu Woche. Aber ich meine, ursprünglich hieß es ja mal irgendwie frühestens Ende Januar und so. Ja, ich bin jetzt mittlerweile optimistisch, dass im Dezember noch was wird. Und ja, von daher kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Bin sehr froh, wie es vorwärts geht. Wir hatten auch kurz bevor ich zu Hansi gegangen bin, nochmal ein MRT gemacht. Das sah auch gut aus. Also dafür, dass nur 23 Tage zwischen den beiden MRTs waren, war wirklich sehr guter Fortschritt. Man hat natürlich noch was gesehen, so, aber ja, es ist halt klar. Nee, und von daher alles Gute soweit. Und für mich geht es jetzt ja so Ende nächster Woche wahrscheinlich wieder mit wirklich strukturiertem Training los. Jetzt gerade, wie gesagt, steht noch ein Umzug an, aber also innerhalb von Darmstadt einfach 400 Meter fast die Straße runter. Aber wenn das dann erledigt ist, dann ja, geht auch das Training wieder offiziell los, sag ich mal, strukturiert und sowas. Ja, und bei mir kribbelt es auf jeden Fall auch dafür jetzt schon wieder richtig.
Aber war es bis jetzt einfach die ganze Zeit dann so fit for fun, ohne Plan und irgendwie so ein bisschen einfach mal bewegen und machen, wie du Lust drauf hast? Oder hast du trotzdem in den Phasen dann von Ben, von deinem Trainer, einen Plan mit Inhalten, die du genau erfüllen sollst? Oder wie läuft es ab und wie? Ja, machen wir erstmal das.
Ja, genau, es war fit for fun, ohne Plan. Ich hätte auch einen Plan bekommen können. Also mit Ben habe ich trotzdem noch, oder bin ich immer noch regelmäßig halt im Austausch. Klar, vor allem halt wegen der Schulter. Und auch vom Training haben wir es jetzt so gemacht, was ich auch echt sehr angenehm fand und finde, dass er halt fragt, so, yo, brauchst du einen Plan? Und sobald ich wieder Bock auf einen Plan habe, ja, dann bekomme ich einen. Aber das war jetzt nicht der Fall. Jetzt nicht, weil ich jetzt groß keinen Bock hatte, sondern weil wir es beide eigentlich als nicht nötig empfunden haben. Da ja, muss ich das sagen, glaube ich, vertraut mir Ben auch voll, dass ich da keine Dummheiten mache und jetzt nichts irgendwie übertreibe oder so. Und ja, von daher habe ich einfach so von Tag zu Tag geguckt, was geht. Auch jetzt zum Beispiel Radfahren ging dann auch schon relativ bald schon wieder draußen. Da habe ich das gemacht. Und da habe ich quasi in Absprache mit Hansi und meinem Orthopäden, habe ich immer so ein paar Tests quasi für die Schulter, die ich dann nach den Trainingseinheiten machen soll, die ich am Abend machen soll und die ich wieder am nächsten Morgen machen soll, wo man halt ziemlich gut sieht, okay, ist irgendwas in der Schulter passiert, halt was Negatives durch das Training, was ich jetzt gerade gemacht habe. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist okay, dann kann ich das weitermachen oder halt darauf aufbauen. Wenn dann wieder ein bisschen was, ich eine Bewegung das mehr merke oder wenn ich so ein bisschen sehe, okay, die schwillt wieder ein bisschen an, dann halt lassen und nochmal einen Schritt quasi zurückgehen. Und ja, da hat Ben, glaube ich, volles Vertrauen rein. Und von daher habe ich jetzt einfach genau fit for fun gemacht. Bin halt relativ schnell auch wieder draußen gefahren, wo ich auch sagen muss, die ersten Einheiten waren ja noch nicht so, haben noch nicht so Bock gemacht, weil ich wirklich sau vorsichtig war mit dem Arm und so mein Fahrrad um die Kurven getragen habe, gefühlt. Und was ich auch immer noch habe, ist einfach, wenn so ein Auto von rechts aus einer Ausfahrt oder so rauskommt, halt genauso wie auch der Sturz passiert ist, da ja, bremse ich noch automatisch so richtig krass ab. Ist mir jetzt mit Sepp aufgefallen, der einfach ganz normal gefahren ist und ich dann jedes Mal wieder 10 Meter so Lücke schließen musste. Aber ich glaube, auch dahingehend war es eigentlich ganz gut, das direkt wieder zu machen, dass man da jetzt nicht groß da jetzt zu viel drüber nachdenkt, sondern einfach wieder in so einen ja, normalen Rhythmus reinkommt. Und ich meine, hatten wir auch schon gesagt, gehört halt leider einfach dazu. Und nee, genau, also ich, so in Zahlen zu sprechen, würde ich sagen, ich kam jetzt so auf zwischen, das Geringste, was ich mal in einer Woche hatte, waren vielleicht so 4 Stunden. Und jetzt mit der Woche bei Hansi hatte ich vielleicht so 10, 11 Stunden Training. Genau, das ist jetzt so die ganze Zeit gewesen.
Wer schnackt da jetzt eigentlich alles mit bei deinem Reha-Prozess? Also du hast einmal Hansi als, Hansi Friedl, oder? Ist das?
Heißt der? Ja, Hans Friedl heißt der,
glaube ich, offiziell. Hans Friedl von Korox, der irgendwie so Physiokraft, Gedöns da alles macht. Dann hast du den Orthopäden, dann hast du deinen Coach Ben. Also wer hat das alles in der Hand? Und wer quatscht da wie mit und wie viel Absprache gibt es unter den verschiedenen Parteien noch? Wie ist da der Prozess genau?
Ja, ich überlege gerade, ob noch jemand dazu zählt. Nee, also das sind wirklich so die Hauptleute. Und dann Entscheidungen treffen der Orthopäde, Hansi und ich. Und Ben ist quasi so im Hintergrund. Er kriegt die Informationen, zum Beispiel Hansi telefoniert jetzt auch mit Ben quasi, wenn ich jetzt da gewesen bin, telefonieren die beiden miteinander. Hansi gibt halt Informationen, gerade wenn es dann um den Trainingseinstieg wieder geht. Ben kennt auch den Orthopäden, Christian, die können sich auch jederzeit austauschen. Ich glaube, jetzt war es aber so, dass die jetzt nicht in direktem Austausch standen. Das war nur bei letztes Jahr zum Beispiel, war das mit dem nach dem Radsturz. Und ja, sonst ist es so, dass ich mit Christian und Hansi direkt kommuniziere und dann wiederum immer das Ben feedbacke so. Und dann kann es halt sein, dass Ben da noch eine Idee hat und dann halt direkt Hansi fragt oder jetzt, wenn ich halt da war, haben wir es halt dann direkt, quasi habe ich es dann zusammen mit Hansi halt angesprochen so. Also ist für mich, ist auf jeden Fall wichtig, dass sich alle untereinander kennen, dass da Vertrauen ist und dass dann jetzt zum Beispiel, hat dann halt Christian eine Empfehlung gegeben, wann, also der Orthopäde, wann empfiehlt er das nächste MRT zu machen, was sagt Hansi und das halt alles so, dass es halt nicht ein Gegeneinander oder so irgendwie ist, sondern ich meine, letztendlich haben ja alle das gleiche Interesse. Und nee, das muss ich sagen, funktioniert echt gut, bin ich echt total happy mit. Und ist auch eine Sache, die echt entscheidend ist aus meiner Sicht, quasi da gute Kommunikation zu haben. Gerade halt bei so Geschichten, wenn es halt mal nicht so gut läuft.
Dieses ganze Korox-Universum da. Man hört und sieht ja die ganze Zeit irgendwie davon, schon immer, und viele Leute sind da. Ich glaube, Patrick war ja da auch mal irgendwie eine Zeit lang, kann das sein?
War.
Ja, meine ich ja.
Also schon.
Ja, habe ich gesagt. Er war da. Ja, genau. Dann hier Kai Abi. Kai Pflaume ist auch die ganze Zeit da am Start. Da geht ja irgendwie alles und jeder so ein bisschen ein und aus. Flo war letztens auch mal da. Ihr wart, glaube ich, sogar zeitgleich da. Hilf mir. Was ist das? Und das sieht aber aus wie so ein Bauernhof mit Trainingshalle.
Ja, also wenn ich das nächste Mal da bin, wahrscheinlich noch im Dezember, habe ich schon gedacht, nehme ich mal Podcast-Mikro mit. Und Hansi hat leider echt dafür jetzt nicht so Zeit. Der ist immer, den siehst du nur am Rumspringen, da rein. Und man trifft ihn kurz auf dem Gang, ja, alles gut. Und dann quatschen wir und dann muss er schon wieder dahin. Der ist immer gefühlt in 4 Behandlungsräumen gleichzeitig. Also Korox, ich weiß gar nicht, wofür das steht. Aber es ist erstmal im tiefsten Bayern so, Edling. Hatte ich, glaube ich, schon gesagt, da östlich von München so eine Dreiviertelstunde. Und es ist, glaube ich, offiziell Rehabilitationszentrum heißt es, glaube ich. Und ich würde es unterteilen. Es gibt quasi einmal wirklich eher so ein Reha, oder naja, ist jetzt auch falsch. Es gibt einmal, sage ich mal, für normale Patienten einen Bereich und dann für eher Sportler. Und dann ist es quasi so, dass die halt die Möglichkeit bieten, nicht nur Behandlung zu machen oder nicht nur Training quasi, sondern das halt kombiniert wird. Also jetzt in meinem Fall ist es halt so, ich kriege immer am Tag vorher dann abends so einen Plan ausgedruckt mit den ganzen Terminen und dann habe ich meistens so 2 Behandlungen am Tag von Hansi. Aber es gibt neben Hansi, glaube ich, noch 15 weitere Therapeuten da, die behandeln können. Und dann haben die wiederum auch 15 oder so Trainer, ja, Oder ja, letztendlich sind es auch eine Art Therapeuten, aber ich nenne sie jetzt mal Trainer quasi. Und da hast du halt einmal Behandlungsräume, da wird drin behandelt und dann hinten sind Trainingsräume. Und in den Trainingsräumen, das ist auch das zum Beispiel, wo ich bei Instagram mal ein Video gepostet habe, wo man halt dann so Übungen macht. Und die Übungen bauen quasi auf den Behandlungen auf. Und die Trainer stehen halt mit den Therapeuten auch in direkten Kontakt. Das heißt, Hansi gibt dann an meine Trainer halt dann weiter, was er jetzt möchte, was wir halt im Training machen. Das war jetzt bei mir am Anfang halt wirklich nur Ansteuerung vom Schulterblatt. Und jetzt halt auch die Schulter selber quasi mehr und mehr bewegen und so Zeug. Und genau, das setzt die halt dann hinten im Training um. Und dann irgendwann, also ich hatte jetzt meistens jeden Tag so 4 bis 5 Stunden Training und 2 Behandlungen. Das heißt, ich hatte dann so eine Behandlung, dann 2-3 Stunden Training, dann nochmal eine Behandlung und wieder 2-3 Stunden Training. Ja, und so geht's da vor. Und ich meine, man muss sagen, der Großteil der Patienten und Patientinnen da sind ganz normale Leute, die sind aber eher im vorderen Bereich und die einfach dann nur ihr eigenes Reha-Training machen. So wie ich es mir in einer normalen Reha-Praxis auch vorstelle, du kommst da hin, du hast halt total viele Geräte und sowas und arbeitest dann so einen Plan ab. Und dass man quasi betreutes Training hat, das ist eher im hinteren Bereich für eher Sportler, aber auch da hast du ganz normale Leute. Und das muss ich sagen, finde ich auch echt cool und ist auch eine Sache, die ich mir auch für mich so vielleicht mal nach der Karriere vorstellen könnte. So generell finde ich so mehr und mehr den medizinischen Bereich, so Physiotherapie, Osteopathie echt spannend, je mehr ich damit zu tun habe. Aber da zum Beispiel, ich hatte viel mit so einem zu tun, der hieß Matthias als Trainer. Und der hatte halt mich 2 Stunden gehabt und direkt danach hatte der eine Patientin, die sich wirklich kaum bewegen konnte. Die war bestimmt 70 oder so und hat irgendwas am Fuß und musste dann so Mikroübungen für den Fuß machen. Und die ist halt direkt neben mir und macht halt dann da ihre Übungen. Und Matthias hatte auch den Switch quasi von, okay, eher Leistungssport zu wirklich, ey, ich probiere hier überhaupt meinen Fuß bewegen zu können und nicht mehr auf externe Hilfe angewiesen zu sein, um mich überhaupt vorzubewegen. Und ich muss sagen, das ist irgendwie, also ich genieße da immer da, irgendwie coole Stimmung. Jeder möchte halt irgendwie gesünder und oder halt sportlich leistungsfähiger werden, aber irgendwie ist alles direkt nebeneinander und immer entspannte Atmosphäre. Ja, also ich finde es ja cool, ist aber auch immer ordentlich anstrengend. Also die Übungen, die ich da mache, das ist von außen mehr, jetzt langsam schon, aber gerade am Anfang mit der Schulter.
So kleine Scheißerchen-Übungen, ne? So kleiner Mist, wo du denkst, so, ja, jetzt mach doch mal was Richtiges mit mir.
Ja.
Aber dann machst du diesen kleinen Scheiß. Ich habe das auch immer, wenn ich beim Osteopath, aber da, wo ich in der Praxis, wo ich bin, ist es genauso wie bei dir, also auch viel Trainingsraum und sowas. Und da machst du so kleine Mistübungen, also wirklich so mini, so Krimskrams, wo du denkst, so, ja. Ja, aber und wenn du das dann mal richtig machst, ey, ich krieg's nicht hin.
Ja.
Und das ist so anstrengend.
Und es ist halt auch kognitiv übelst anstrengend. Und das halt dann so über 4-5 Stunden machen, boah, also ich war immer echt richtig kaputt, wenn ich dann da zu Ende war, fertig war.
Hat hier Hans Friedl auch eine Pizzeria für deine 4 Pizzen am Tag da drin? Oder wie ist das?
Nee, das tatsächlich leider noch nicht. Aber die bauen da jetzt auch an. Dann soll es da auch quasi so eine Chill-Out-Area geben für die Athleten, wenn man halt mal Pause hat. Von daher habe ich immer dann den Aldi da nebenan geplündert und dann kurze Druckbetankung gemacht in den Pausen. Dann ging es schon wieder weiter. Das fehlt leider noch, aber sonst so essen kann man da unten auf jeden Fall auch ganz gut, gibt es drumherum dann gute Möglichkeiten, aber leider noch nicht bei Hansi.
Also musste der gute Krümeltee wieder ran, die Energiespeicher schnell wieder gefüllt werden.
Meine letzte Frage zu dem Thema, eine sehr unromantische Frage, aber wie ist das als Profisportler, gibt es da eine Versicherung, die das bezahlt oder ist das einfach Cash, Rechnung und weg damit?
Ja, gutes Thema, weil da bin ich jetzt auch gerade dran, mich mit zu beschäftigen oder vor allem zum Glück meine Mutter, die ja bei mir viel so bürokratisches Zeug macht.
Ein Hoch auf Petra.
Ja, also boah, da bin ich so dankbar, dass ich das nicht machen muss, ja auch so Steuern und sowas, aber da ist jetzt auch gerade dabei, sich zu informieren Richtung Unfallversicherung und sowas. Da hatte ich auch schon Nils deswegen mal geschrieben, wie er es damals gemacht hat, weil ey, als Sportler zu versichern, also viele nehmen dich einfach gar nicht, die lehnen dich sofort ab. Also Mama hat bestimmt bei 5, 6 verschiedenen Versicherungen oder so halt an schon mal.
Ihr kommt ja auch in keine, du kommst auch in keine private rein, oder? Du kommst in keine private Krankenversicherung rein, oder?
Ja, also es ist halt dann alles so eine Geschichte. Also ich habe das ja alles mal durch. Also du kommst schon rein, ist halt immer die Frage, was zahlst du dann dafür, ne? Und wie viel ist es dir dann noch wert? Also du hast eine normale Versicherung, kriegst du halt nicht ohne weiteres. Also es sei denn, du bist irgendwie noch Student, whatever, auf dem Blatt Papier, ne? Dann mag das ja alles noch funktionieren. aber wenn du jetzt wirklich sagst, ich bin Profisportler, ich reise in der ganzen Welt rum, ich habe hier mit Radfahren und bla 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 und am besten noch irgendwie eine Verletzungshistorie hast, kommst du von der Prämie so schnell hoch, dass du dann irgendwann auch überlegst, okay, ja, selbst wenn ich mich alle 2 Jahre nur verletze, ist es fast besser, dann halt eine Lösung zu finden. Aber so dieses Klassische zu haben, ist total schwierig. Es ist auch ganz interessant in die Richtung, weil es gab ja vor der PTO ja auch mal, ich weiß gar nicht, die hießen ein bisschen anders, aber es ist so der Vorgänger von der PTO gewesen, der sich ja aus dieser, weißt du, wo es noch dieses Gewerkschaftsthema aktuell war und was, ich glaube so 2015 war das Rennen in Bahrain, wo ja so dieses 100.000-Dollar-Rennen und daraufhin hat sich ja wie so eine Initiative entwickelt, aus der die PTO dann entstanden ist. Und es gab eine Zeit lang mal, weil das Problem, ich sage jetzt mal, ist in Amerika ja noch viel größer mit Versicherungen. Und das Ding war halt, dass man damals probiert hat, über diese, ich nenne es jetzt einfach mal Gewerkschaft, das zu organisieren. Und man hat dann quasi wie so einen Mitgliedsbeitrag bezahlt, dass man halt darüber verschiedenste Versicherungen angeboten bekommt. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles abgedeckt hat. Aber ich meine, Ähnliches gibt es ja auch im Fußball. Weißt du, dann bist du im Fußball, da gibt es halt wie so eine Spielergewerkschaft und die Spielergewerkschaft ermöglicht dir halt Zugang zu Versicherungen und pipapo und du musst dann quasi Teil dieser Gewerkschaft sein. Also die Idee gab es schon mal. Aktuell bist du halt einfach der selbstständige Profisportler, der der Schwierigkeiten hat. Also über Verband und so ist es ja auch nochmal anders geregelt. Da hast du ja dann auch die Möglichkeiten über... also über Sporthilfe gibt es ja Möglichkeiten, aber auch über den Verband direkt gibt es Möglichkeiten. Ich kenne mich jetzt auch nicht im Einzelnen da aus. Aber ja, in unserem Fall ist das ja alles ein bisschen losgelöst. Vielleicht gibt es über den Startpass was, wüsste ich jetzt nicht. Aber im Großen und Ganzen, ich habe mich immer selber darum gekümmert. Und eigentlich habe ich mich immer dann dagegen entschieden, weil halt wirklich da kam was raus, wo du gedacht hast, so hey, Ich habe beispielsweise auch meine Physio-Rezepte immer privat bezahlt. Also auch Arzttermine. Also mir war es dann halt auch immer wichtig, zu Ärzten zu gehen, wo ich das beste Gefühl hatte. Und teilweise war das ein Arzt, der dann auch in der Schweiz gewesen ist. Und das war es mir dann in dem Moment dann wert, das privat zu bezahlen.
Das war aber schon das war in dem Jahr nach dem Rotsieg, ne? Da ging das.
Ja, ich sag jetzt mal, wo die Verträge von da noch existieren. Da ging
es nur noch in die Schweiz für dich.
Jein. Klar ist natürlich, für den Zugang muss man erstmal gut sein, natürlich. Also du musst natürlich erstmal, dein Budget muss erstmal groß genug sein, damit du es dir halt erlauben kannst, weiß ich nicht, einen Arzt mal ein paar hundert Euro für einen Termin auszugeben, ist natürlich klar. Andererseits, wenn du dir das natürlich dann wieder so ein bisschen hochrechnest, und Mika ist ja auch nicht doof in Mathematik, ist natürlich das dann auch schon wieder eine Investition, wenn du jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, du hast ja vorhin die Top 10 vorgelesen von der PTO, Mika war bis vor kurzem dann noch Sechster, wenn du das halt gegenrechnest und dann halt einfach sagst, okay, vielleicht kann man dadurch dann 4 Wochen früher trainieren, ist das ja etwas, was durchaus dann schon wieder so ein Risiko ist, ne? Ich meine, klar, es spricht natürlich nichts dagegen, sich dagegen abzusichern, aber dann muss halt die Prämie dann ja auch in dieses ganze Konstrukt halt reinpassen.
Ja, also es ist bei mir wie gesagt, gerade habe ich sowas noch nicht. Noch bin ich aber tatsächlich privat krankenversichert. Aber es läuft auch noch irgendwie so über meine Eltern so halb, weil ich ja auch noch als Student relativ lange eingeschrieben war. Aber das bin ich jetzt halt auch nicht mehr.
Komm, irgend so ein Jura-Studiengang, um sich dann nochmal einzuschreiben für 8 Semester, das geht doch bestimmt, ne?
Ja, also
aber bis ab 30 musst du dann schon wieder argumentieren, dann fliegst du automatisch raus. Ab 30 geht's nicht mehr.
Ja, da hat Mika noch Platz. Da hatte Mika noch Zeit.
Aber man muss das alles vorbereitend machen. Es ist natürlich auch doof, wenn du ein relativ hohes Einkommen generierst und dann wirklich bis zum Ende das ausreizt, dann musst du ja so ein bisschen unterm Radar fliegen, ne?
Ja, aber dann muss die PTO halt mal mit Kuvert zahlen und nicht hier so öffentlich alle Prämien posten, sondern mal so.
Oder doch nochmal ein Konto auf irgendeiner Insel oder so ein Konto eröffnen. Nochmal,
ich war jetzt erst auf den Philippinen, also da irgendwo einen Briefkasten aufhängen ist kein Problem, Mika. Kriegen wir hin.
Hast du für unseren Buddy-Talk schon mal einen Briefkasten mit unserem Aufschrift fertig gemacht?
Ab nächstes Jahr steuerfrei sind wir. Nisi. Buddy-Talk ab nächstes Jahr steuerfrei. Kannst dich freuen.
Perfekt. Nee, aber
ja, geil. Endlich.
Was Nils gerade angesprochen hatte, finde ich spannend. Und das ist auch eine Sache, die ich relativ früh schon beschlossen habe. Schon Ende 2021 eigentlich, als ich wirklich noch, ja, kein bis oder kaum Geld bekommen habe. Ich glaube, von Sponsoren 2021 glaube ich noch gar nichts. Und dann 2022 halt, ja, sehr wenig so. Und trotzdem habe ich da schon quasi immer so ein Budget für mich festgelegt. Okay, das geht auf jeden Fall in Prävention. Halt für so halt Sachen wie Physio und sowas. Und jetzt quasi ist das auch so das Erste, wenn jetzt neue Sponsoren und so dazukommen, wo jetzt ja auch gerade die Verhandlungen im Hintergrund gerade viel läuft, so ist das auch so dann das Erste, dass ich dann quasi das Budget halt immer probiere, halt noch halt ein bisschen zu erhöhen, weil, ja, wie Nils das sagte, so, und ich meine, wie es ja auch schon in einer der, oder ich glaube in der letzten Folge mal so grob überschlagen habe, was mir jetzt halt durch die Geschichte jetzt halt verloren geht, nur an Preisgeldern, ist ja jetzt schon halt relativ, oder ist schon sehr viel.
Das ist ganz okay.
Und ich meine, das Ding hätte sich jetzt auch durch noch mehr Prävention nicht vermeiden lassen, ist klar, aber ja, was ich jetzt sagen will, so verletzungsfrei halt an die Linie zu kommen und sehr viele Sachen lassen sich ja auch halt durch gute Prävention vermeiden. Ich finde, da darf man auf jeden Fall nicht dran sparen, und jetzt auch die Geschichten bei Hansi. Deswegen, also da investiere ich jetzt halt quasi selber rein, aber da bin ich 100% sicher, dass ich das halt lohnen wird.
Kurze Werbung.
Boah, hab ich heute geil gepennt. Wenig Sachen sagt man in der Früh so gerne wie das. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. So eine Nacht mit richtig gutem, langen, tiefen Schlaf, das ist schon unbezahlbar. Und dabei unterstützt euch unser heutiger Werbepartner Blackroll. Blackroll unterstützt euch beim Optimieren des Schlafs. Und dass Schlaf der Key Factor Nummer 1 für Regeneration ist, ich glaube, das brauche ich nicht erwähnen, das wissen wir alle. Und ich bin der Meinung, es lohnt sich oft mal mehr, sich um seinen guten Schlaf zu kümmern, als um viele andere Sachen im Training. So, ein guter Schlaf ist wirklich, der ist Key. Und mit dem Recovery Pillow oder der Recovery Blanket oder den Matratzen oder Matratzentoppern von Blackroll kommt ihr dem optimalen Schlaf so eine ganze Ecke näher. Ich schlafe auf dem Blackroll Kissen, auf dem Recovery Pillow seit bestimmt 1,5, 2 Jahren, würde ich sagen. Und ich will es nie wieder hergeben. Das ist das beste Kissen, das ich jemals hatte. Man kann das auch immer so klein einrollen, überall auf Reisen mitnehmen. Und unabhängig von den ganzen Produkten hilft euch Blackroll auch so ein bisschen, euer Wissen zum Thema Schlaf zu erweitern. Es gibt einen 21-Tage-Online-Schlafkurs, den ihr belegen könnt. Und ansonsten gibt es unter blackroll.com einen Reiter mit Wissen. Und da gibt es einen Oberreiter Schlaf. So, was ist Schlaf? Schlaf nachholen. Welche Rolle spielen Lebensmittel beim Thema Schlaf? Was isst man abends am besten? Wie sieht es im Thema Schnarchen aus? Und. Also da gibt es richtig viel zu lernen, richtig gute Beiträge. Dann sagt ihr hoffentlich immer öfter, boah, hab ich heute gut gepennt. Und bei Blackroll sind gerade Black Weeks. Es gibt bis zu 40% bis zum einschließlich 2.12. Das Recovery Pillow kostet dann zum Beispiel eine ganze Ecke weniger. Also schlagt mal zu bei blackroll.com und mit dem Code BuddyTalk15 könnt ihr 15% aufs ganze Blackroll-Sortiment sparen. Der Code ist aber nicht kombinierbar mit den Black Week-Angeboten. Viel Spaß beim gut schlafen und schönen Träumen. Gute Nacht.
Werbung Ende. Ja, also 1000%. Also ich finde auch so zwei Töpfe, da darf man nicht sparen. Und eigentlich muss man auch immer so ein bisschen vorausschauend auf die Zeit danach halt achten. Also ich habe zum Beispiel dann irgendwann eingeführt, ich glaube 10% von den Preisgeldern, die ich gewonnen habe, habe ich irgendwie in Vorsorgegeschichten gesteckt. Also selber mir so ein zweimal im Jahr halt immer so diese 10% zurückgelegt, damit man halt dann A, natürlich das Maximale aus der Karriere rausholt, aber B, natürlich dann auch irgendwie relativ früh schon den Fokus nicht verliert, was man danach halt auch, dass das Leben dann ja irgendwann weitergeht. Also ich meine, ich kann davon ja gerade ein Lied von singen, also so, ich brauche jetzt kein Reha-Zentrum mehr, aber da jetzt aus der Zeit was rausgeholt zu haben und da irgendwie vorgesorgt zu haben, ist auf jeden Fall etwas, was sehr wertvoll ist. Und in dem Moment, gerade so Preisgelder, sind ja so Sachen, mit denen kalkulierst du ja nicht. Und dann zu sagen, okay, ich mache hier diese 10-20% jedes Jahr, stecke ich woanders hin, dann tut es in dem Moment ja auch gar nicht so weh. Und ich glaube, das sind halt alles so Sachen, da muss man sich halt für sich selber irgendwie einen Weg finden und den Weg dann halt auch einfach durchgehen oder so halt auch durchziehen. Und dann fährt man dann ja mit super gut. Also wie gesagt, medizinisch ist halt das A und O. Und wenn man da 4 Wochen früher wieder fit ist oder halt einfach gescheite Leute an seiner Seite hat, das ist einfach die Grundlage, um erfolgreich zu sein und erfolgreich zu bleiben.
Wenn wir schon beim Thema Ärzte und Co. sind. Nein, ich habe was zu erzählen. Ich hab leider keine guten Nachrichten. Ich tüftel ja seit 2 Jahren damit rum, dass ich andauernd krank bin, ne? Andauernd so infektanfällig und krank, und wenn ich dann was habe, dann kriege ich es nicht los und dann kann ich auch nicht vernünftig trainieren, dann fuckt mich das alles ab und kotzt mich nur noch an und ist nur frustrierend und you name it, man kennt's. Und dann war ich irgendwann so, es kann jetzt einfach nicht mehr so weitergehen. Ich muss der ganzen Sache mal auf den Grund gehen und habe wirklich jetzt mal alles Mögliche gemacht und war bei allen möglichen Ärzten, und dann wurde mir jemand empfohlen in München, ein Immunologe, der einen auf links drehen kann. Ja, okay, zu dir gehe ich. Dann habe ich da angerufen, habe einen Termin gemacht, war vor 4 Wochen bei dem. Der hat wirklich richtig lange mit mir gesprochen. Also war ich bestimmt irgendwie 40 Minuten bei dem und hat nur irgendwie Fragen gestellt und geredet und geredet und geredet. Und dann hat mir der ungefähr mein halbes Blut aus meinem Körper genommen, weil er so viele Tests machen will mit mir. Und dann habe ich da wirklich, ich habe 15 so Ampullen abgegeben, wirklich, die haben nicht aufgehört, da rauszuziehen.
Welchen Kühlschrank sind jetzt, Simon?
So muss es früher bei Armstrong ausgesehen haben, am Hotelzimmer. Also da ging es wirklich ab. Die hat nicht aufgehört, in diesen Tray die Blutampullen da reinzustellen, und noch eine aufgezogen und noch eine und noch eine und noch eine. In der Hoffnung, dass da irgendwas gefunden wird. So Struktur des Immunsystems und whatever, also alles Mögliche. Das war hochkomplex, was mir da alles erzählt hat. Das war was sau spannend und sau interessant. Ja, jetzt war ich 3 Wochen im Urlaub und hatte am Montag einen Telefontermin mit dem guten Herrn Dr. Räder in München.
Nee, der heißt Doktore.
Dottore Räder. Auf jeden Fall, jetzt habe ich die Scheiße. Es wurden richtig viele Unverträglichkeiten festgestellt. Also so richtig, also so. Und das, was keinen Spaß macht. Alles an Getreide.
Boah,
so, also Weizen, Dinkel und Hafer ist wirklich feuerrot.
Boah.
Gluten auch nicht so gut. Hefe gar nicht gut. Auch keine Bierhefe. Also einfach so genau die Sachen, die jetzt einfach richtig scheiße sind, im Alltag so komplett zu vermeiden. Jetzt muss ich 6 Monate auf das alles verzichten. Das wird eine richtige Aufgabe jetzt gerade für mich. Ich fange jetzt gerade an, irgendwie alles umzustellen. Also wenn hier Leute zuhören, die damit gute Erfahrungen haben, wie man das am besten alles umdribbelt, slidet in meine DMs bitte. Ich bin offen für alle Tipps und Hilfe. Aber das ist jetzt echt richtig krass. Also vor allem kein Weizen und kein Dinkel und kein Hafer. Ich laufe jetzt gerade schon die ganze Zeit in alle möglichen Biomärkte und guck, was es so an Alternativen gibt. So wie meine, erstmal so meine Aufgabe, okay, wie, ich habe angefangen, okay, Frühstück, was muss ich ersetzen? Haferflocken. Wie ersetze ich jetzt Haferflocken? So, okay, bin jetzt darauf gekommen, es gibt Gerstenflocken. Da habe ich Gerstenflocken gekauft. Muss man natürlich für so ein kleines Tütchen Gerstenflocken seine Leber verkaufen.
Ja, ey, und das finde ich auch absurd. So.
Also oder okay, warte, wie heißt das andere Zeug? Amaranth. Amaranth. Auch so, kann man, also, schmeckt, also, ist so geschmacklich, ist alles super. Aber wenn ich meinen Verbrauch an Haferflocken sehe, also ich bestelle immer 2,5 Kilo Tüten bei Koro und da geht schon gut was durch. So, weil ich halt jeden Tag immer so. Und das jetzt, also wirklich, das ist jetzt, also echt krass jetzt. Und jetzt mal, also Thema Brot. Alles so Sachen, das ist jetzt richtig ungeil. Aber ich bin froh, was gefunden wurde. Aber das ist jetzt voll die Aufgabe, so das alles wegzulassen. Und ja, also wenn es hier Ernährungsmenschen gibt, schreibt mir mal, meldet euch.
Ja. Boah, das ist richtig heftig.
Scheiße, ja. Da. Und so Richtung Laktose, ist da auch was?
Oder nee, das ist alles super. Also, Laktose, Milch, Ei und Co., also alles, was so Molke ist, ist alles super. Alles kein Problem. Ja. Nur diese ganzen Getreidesachen halt. Und die eskalieren richtig.
Also Grundnahrung, dunkle Schokolade.
Dunkle Schokolade und Fleisch.
Und Magerquark.
Magerquark,
dunkle Schokolade, Magerquark und Fleisch.
Wir sind schon gespannt. Scheiße. Ja, auch Comeback Stronger, ne?
Comeback Stronger, ja. Ja, nee, ist einfach, also ich bin voll froh, dass was gefunden wurde, weil das war schon echt saufrustrierend die letzten 1,5 Jahre. Und ich muss jetzt mal mich einfach umstellen und irgendwie dann ein bisschen neue Wege finden. Also ich meine, zu Hause ist es echt kein Problem. So mit Kochen und so, das ist ja alles easy, kann man alles so machen, dass es passt. Aber so essen gehen und unterwegs essen, mal so Bäcker und Co., das ist halt einfach nervig.
Das glaube ich dir sofort, das für mich selbst schon, mich in Häkchen nur gesund zu ernähren, ohne jetzt auf krass Unverträglichkeiten achten zu müssen, ist auch immer schon ein Krampf, wenn ich halt, sobald ich unterwegs bin, zu Hause habe ich mein Setting so, ich esse jeden Tag relativ ähnlich und so, alles easy, aber jetzt auch so bei Hansi dann wieder einkaufen, du kannst ja auch nicht direkt so 5 verschiedene Gewürze und sowas halt dann einkaufen und dann lässt du es halt weg und boah, das nervt mich schon und ja, nee, beneide ich dich auf jeden Fall nicht drum.
Ja, allgemein, so Bäckereien, diese belegten Sachen in Bäckereien, wo man denkt, also wer kommt auf diese Scheißidee, da alles mit ekelhafter Remoulade voll zu klatschen, diese ganzen belegten Brote, Semmeln, Baguettes, Fladenbrote, alles Mögliche. Ja, alles gut gedacht, aber ist es denn so schwer, da auch wenigstens eine vernünftige Variante anzubieten, die zum einen vegetarisch ist und nicht irgendwie super fettige Remoulade und whatever da drin hat, was einfach nur scheiße schmeckt? Ist das so schwer, eine vernünftige Option zu haben?
Ja. Ich habe es aufgegeben.
Ich werde es nie verstehen.
Ich habe mich einfach daran gewöhnt, trockene Brötchen zu essen.
Ja, also ich bin ja auch viel im Auto unterwegs und ich muss sau viel irgendwie, halte ich unterwegs bei Bäckereien an, um mir da Mittagessen mitzunehmen. Und das sind dann irgendwie so 5 belegte Brötchen selber.
Augenbrezel.
3 Augenbrezel. Und das ist so unmöglich, dass es da einfach eine vernünftige Alternative gibt. Und nicht nur diese Kacke die ganze Zeit. Ich kaufe dann auch einfach teilweise trockene Vollkornsemmeln und hol mir noch einen Hummus und dipp das dann irgendwie ein und fertig. Aber ich kapiere es nicht. Das ist so einfach eigentlich umzusetzen. Aber scheinbar, man hat echt keinen Bock drauf.
scheinbar will The German.
The German will Remoulade.
Genau, und er braucht halt, ordentlich Remoulade auf seinem Ei, auf dem Brötchen.
Und dann hast du Leute wie unseren gemeinsamen Freund Niklas Bock. Bocky ist ja auch der größte Remoulade-Hooligan, den es gibt. Der liebt das. Der findet das so geil. Und jedes Mal haben wir das Thema, wenn wir unterwegs sind und beim Bäcker irgendwie einkaufen. Ich schimpfe jedes Mal drüber und kotze drüber ab und er findet es einfach nur so geil und fahrt so drauf ab. Und ich denke mir so, oh, was ist mit dir?
Ja, ich habe mir auch sowas Ekliges angewöhnt. Ich kaufe mir immer so, hier so gefüllte Wraps, weißt du, diese abgefüllten pseudo-frischen Wraps bei Rewe in der Getränke. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie habe ich gerade so eine Phase. Irgendwie finde ich das manchmal voll geil. Sorry, Simon. Ich bin auch einer von denen, der das nach vorne gepusht hat.
Aber Simon, wie ist denn das jetzt? Du sagst, du hast jetzt für ein halbes Jahr sollst du das machen. Und was erhofft man sich dann dadurch? Und also ja, steht dann zur Aussicht, dass du dann irgendwann damit wieder komplett aufhören kannst, oder wie?
Ja, scheint so. Jetzt warte mal hier. Ich mache mal hier gerade nochmal das PDF auf, wo das alles drin ist, wo diese ganzen Balken sind. Und die Idee ist schon, also das ist eine Ernährungstherapie.
Ah, krass. Simon, muss ich mal kurz reingrätschen? Wir hatten doch mal hier Bionic als Partner. Kam bei sowas da gar nichts raus?
Nee.
Also, oder ist es denn, weil da wohnen da auch so Unverträglichkeiten und sowas?
Ich habe auch, zum Beispiel, ich habe beim HNO-Arzt habe ich einen Allergietest machen lassen. Da kam gar nichts raus. Und da jetzt, Thema Hausstaub ist auch on the edge, also feuerrot.
Ja.
Der hat halt einfach nochmal irgendwie andere, bessere Tests, whatever gemacht. Aber da kam nirgends irgendwie irgendwo was raus. Ich habe auch so ein paar Mangelerscheinungen, so Biotin und solche Sachen und so. Aber da kam nirgends irgendwie was raus. Krass. Und da halt jetzt richtig viel. Aber man erhofft sich irgendwie wohl davon. Ich muss mir das selber nochmal ganz genau durchlesen jetzt. Aber dass das also in 4 bis 6 Monaten macht er nochmal die ganzen Tests mit mir und dann erhofft man sich, dass es irgendwie besser wird dadurch.
Okay.
Ja. Mal schauen. Spannend, bin ich auf mal jeden spannend, Fall ja. Also, neues Kapitel jetzt irgendwie.
Ja, und ich bin auch mal gespannt, ob sich Leute bei dir melden. Also macht das echt mal, wenn ihr da Tipps habt.
Würde mich auch mal. Ja, das wäre echt, also ich bin da echt um Tipps auch einfach dankbar, was geht und was halt nicht und welche Alternativen man halt irgendwie dann findet. Und ich meine, so 110% darauf verzichten kann man dann irgendwie auch nicht, weil wenn ich da mal eine Pizza will, dann gibt es halt eine Pizza. Ne? Also,
ja. Aber also wahrscheinlich auch, ich meine, klar, du hast ja viel krank und so, aber hast du am Tag sowas gemerkt? Also ich meine, klar, wahrscheinlich merkt man das jetzt erst, wenn du das jetzt durchziehst, dass du dich halt dann besser fühlst oder so.
Gar nichts.
Das wäre mal so.
Gar nichts gemerkt. Aber halt irgendwie so, ich glaube, dadurch, dass ich halt das schon immer, halt, also ich habe das noch nie weggelassen, mein ganzes Leben lang schon immer halt irgendwie alles ganz normal. Weizen, Hafer, Dinkel, so. Und ich glaube, dadurch ist mein Körper halt gar nicht sensibilisiert dafür, sondern versucht halt immer irgendwie damit klarzukommen. Und man sagt da irgendwie so, dass dadurch, dass der Körper die ganze Zeit damit kämpft, halt einfach schon so auf Betriebstemperatur ist und so viel machen muss, dass der gar nicht, dass das da schon einfach so viel kämpft und dadurch das Immunsystem einfach auch schon so ein bisschen geschwächt ist, weil so viel Energieleistung dafür schon drauf geht.
Ja, und bin ich echt mal gespannt, was da,
man erhofft sich das so entwickelt, ne? Also man erhofft sich irgendwie, dass ich dann in irgendwie 2-3 Monaten, wenn ich das jetzt alles mal weglasse und mein Körper sich dann runterreguliert und sensibilisiert, dass ich dann auf die Sachen halt anspringe. Das wäre halt quasi der Wunschgedanke, glaube ich. Aber krass, nagelt mich jetzt auch nicht fest.
Ja, probier mal sowas mit Whoop zu tracken. Weißt du so, dass man da, also ob man da halt irgendwie was merkt. Ja. Also jetzt gerade so HRV, whatever, so Schlaf. Also es gibt ja ganz viele Sachen, die du so tracken kannst, die sich dadurch dann vielleicht auch verändern oder anpassen.
Ja, also das ist, dass das Weizen so ein Thema ist in ganz vielerlei Hinsicht, auch so was depressive Stimmungen und sowas bei Leuten. Es gibt ja Leute, die springen mental, psychisch richtig krass auf Weizen an, zum Beispiel in solche Sachen. Also das ist richtig übel. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall ist es jetzt irgendwie so ein neues.
Das ist bei mir bei Zucker. Habe ich hier schon so, fange ich an zu sabbern. Irgendwie Zucker, auch nicht gut.
Hey, ganz taufrisch eine Sache. Wollen wir das Thema Alistair Brownlee mal kurz aufmachen?
Gerne.
Kam jetzt so auf den Tisch. Alistair Brownlee beendet seine Karriere. Er hat es vor 2 Stunden gepostet, dass er von der Triathlon-Bühne tritt und es gut sein lässt. Und ich habe da mal so ein bisschen halt ganz viele Videos geguckt, die ganzen Reels, die es jetzt dazu gibt, wo jeder irgendwie ihm Happy Retirement wünscht und Co. Und da wird einem erstmal wieder bewusst, was für ein geisteskranker Hero der Typ ist. Der ist ja wirklich, ey, das ist ja krank. Und das ist einem in der Generation, in der ich mich jetzt irgendwie, in der Generation Triathlon-Fan, in der ich mich befinde, die so seit Frodos Glanzzeiten irgendwie dabei sind, ist einem gar nicht so bewusst, was Alistair Brownlee eigentlich, wie groß der in diesem Sport ist. Man hat es nie so wahrgenommen, weil er halt einfach nonstop verletzt war und immer nie so die Megaleistungen hatte die letzten Jahre und dadurch schwamm der so unterm Radar und es war einem nie bewusst, was für ein Superheld der eigentlich ist. Und das finde ich krass.
Ja, also früher war er schon einfach Boss so auf der Kurzdistanz. Halt immer dann, wenn es drauf angekommen ist. Der war auch früher schon viel verletzt. Also Nils wird bestimmt gleich noch mehr dazu sagen können, aber ich meine, ich habe ja so mit Triathlon 2013 angefangen, mich zu beschäftigen oder als auch dann so selber gemacht. Und weiß ich noch ganz genau, ich hatte so eine uralte Taxrolle, die noch mein Vater irgendwie von früher hatte, auf der bin ich dann, wenn ich mal Rolle gefahren bin, dann halt auf der gefahren. Und ich glaube, ich habe mir bestimmt 8 bis 12 Mal diese komplette Rennwiederholung von London 2012 angeguckt, weil die gab es damals schon bei YouTube quasi komplett zu sehen, mit gutem Kommentar und sowas. Und damals gab es halt sonst kaum anderen Triathlon-Content auf YouTube. Boah, und das Rennen war schon einfach so krass von letztendlich allen dreien, die dann auf dem Podium waren. Aber immer, man hatte so immer so das Gefühl, okay, wenn es drauf ankam, dann war Alistair halt so da. Also hat vor allem 2012 zu 16 bei Olympia. Gomez hingegen halt eher so der Konstante. Aber Brownlee war halt so, wenn es drauf ankam, war er halt da. Aber sag mal jetzt so, du warst damals ja noch viel näher dran.
Ja. Ja, also das Erste, wenn es gerade so Gomez und Brownlee, das sind ja eigentlich so die so eine ganze Dekade geprägt haben. Also von 2008 bis, wahrscheinlich bis so Corona hinein. Ich weiß gar nicht, 2016 war Alistair ja noch so Olympiasieger. Ich weiß gar nicht, wann das so ein bisschen ausgefädelt ist. Aber
2018 war ja diese 70.3 WM mit Frodo, Gomez.
Ah, krass, hier Südafrika
ja
da.
Krass. Ja, ja.
Ja, wo Frodo es den beiden dann nochmal heimgezahlt hat. Stimmt, das war nochmal so wirklich eine krasse Story. Aber, also ich meine, es ist halt wirklich so, wenn du halt über Brownlee redest, bist du immer direkt bei Gomez. Und es war halt wirklich so, Gomez hat halt irgendwie immer verloren, wenn es hart auf hart gekommen ist. Und dann gab es halt dieses eine Rennen in Oakland, wo Gomez so diesen krassen Spurt am Ende durchzieht und zum ersten Mal dann wieder gewonnen hat. Und das sind halt so dieses so, Alistair war eigentlich so der Unschlagbare und Gomez war der es so über Konstanz und hartes Training und so immer über diese Kontinuität und immer nochmal, also der es immer nochmal geschafft hat, aufs nächste Level zu kommen und sich dann so an dem Brownlee natürlich dann auch so gepusht hat. Und ich meine, das ist ja, der hört ja auch auf, ne? Oder der hat jetzt auch schon aufgehört. Ich weiß gar nicht, ob der noch ein Rennen macht, aber der hat auch zum Ende des Jahres auf. Also es sind einfach zwei mega krasse Athleten. Also auch 2012 da London mit Alistair und 2016, wie souverän der eigentlich mit Ansage Olympia gewonnen hat, ist einfach krass. Und eigentlich ist es irgendwie jetzt auch schade, so dieser Moment, weil jetzt gerade am Wochenende hat man so richtig gesehen, dass ihm dieser 3. Platz von Dubai ja auch noch was bedeutet hat, ne? Also der hat ja ganz am Ende dann, Magnus war es gewesen, oder?
Kyle.
Der hat ja ganz am Ende so Kyle bei Kilometer 18, 19 so nochmal überholt, hat so das geschafft, was er eigentlich, ja, ich meine, er hat immer wieder aufgeblitzt, er hat immer wieder gezeigt, was er eigentlich so in der Vergangenheit konnte, aber hat es halt nie geschafft, bis zum Ende zu bringen. Und jetzt hat er es zum ersten Mal geschafft, durch so ein relativ für seine Verhältnisse langweiliges Rennen, so ein konstante Pace durchzuhalten und dann hinten raus nochmal irgendwie den Sprung zu schaffen und gerade so dieses Podium, was ihm ja immer verwehrt geblieben ist, nochmal hinzubekommen, das war schon irgendwie krass. Und jetzt hat eigentlich zu wissen, das war jetzt irgendwie seine letzte Aktion und es kommt jetzt nicht mal nochmal dieses Rematch, weil ich erzähle ja hier auch seit 2 Jahren, schreibt mir Gomez nicht ab, schreibt mir Alistair nicht ab. Ich fände es so geil, wenn er nochmal gewinnt. Und dann gerade auch so dieses eine Ibiza-Rennen, es war letztes Jahr, war das, oder? Wo er so lange geführt hat, bis Kilometer 6, 7, wo er so auch nochmal so Vollgas angelaufen ist.
Ja,
das also war, Ibiza letztes Jahr. Also vor 1,5 Jahren.
Ja.
Oh, das waren immer so Rennen, weiß ich nicht, ich fand das halt wirklich immer mega geil. Und ich finde es eigentlich, gerade in dem Fall, finde ich es wirklich schade, weil das ist so ein, auch jetzt und auch vielleicht nicht mit den Erfolgen, die er so hatte und immer, wie gesagt, der hat ja wahrscheinlich in den letzten 15 Jahren so viele Ermüdungsbrüche wie 10 andere Athleten zusammen.
Den auch keine Versicherung.
Ja, der hat bestimmt nee, von daher, ich finde es wirklich schade, weil vielleicht in dem Moment, wo er so ganz oben war, wo halt jedes große Rennen gewonnen hat, dann war man nicht so Fan. Und dann auch, wenn man so dieses Cozumel-Rennen noch im Augen hatte, wo er hier, wo er Jonathan über die Ziellinie geschmissen hat und mehr oder weniger ihm noch gesagt hat, hier, du kriegst es wirklich nie hin, wenn es hart auf hart kommt. Und eigentlich immer so ein bisschen von oben herab. Und dann gab es ja auch mal die Aktion, wo Frodo und er in Madrid aneinander geraten sind. Wo Alistair Frodo relativ hart gesagt hat, dass er sich auch mal an der Führung beteiligen soll. Also sage ich jetzt mal für...
Was war da?
Frodo ist von hinten nach vorne gefahren. Nee, ich weiß gar nicht. Es war vorne so eine 8-Mann-Gruppe. Oder so ungefähr 8 Mann. Frodo war ein bisschen dahinter. Ich weiß gar nicht mehr, ob Alistair sogar Frodo geholfen hat, nach vorne zu kommen. Auf jeden Fall hat Frodo dann das nach vorne gebridged. Und dann ist Alistair nach hinten gegangen. Und Alistair war zu dem Zeitpunkt vielleicht 20. Und dann hat er Frodo gesagt, hier, aber du machst jetzt hier mit, wir haben jetzt hier auf dich gewartet. Und dann hat Frodo gesagt, so hier, er ist hier gerade nach vorne gefahren, er braucht ein bisschen Pause. Und dann hat er irgendwie gesagt, so ja, hier, du kannst einmal Pause machen und dann machst du hier mit. Und außerdem, du hast ein kleines Genital, so in die Richtung. Also es ist so, weißt du, da war er schon irgendwie so von oben herab. Und ich glaube, es ist dann schon so ein Patzke, der ein sehr großes Ego gehabt hatte. Oder in dem Moment relativ, oder in dem Moment halt einfach wusste, was er kann und es halt auch jedem irgendwie gezeigt hat. Und dann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, war er halt natürlich in einer anderen Position. Ich glaube, er hat sich in der Position dann irgendwann auch, jetzt gerade in den letzten 1-2 Jahren dann auch wiedergefunden. Und man hatte jetzt so das Gefühl, er greift da nochmal an und will nochmal, ist nochmal diesen Gap halt schaffen. Und da ist es irgendwo schade. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, der macht noch 1-2 Jahre weiter. Aber ja, insgesamt natürlich krasse Performances, irgendwie krasse Karriere, zweifacher Olympiasieger, schon not bad.
Das ist schon einfach richtig ein Brett.
Und mein letztes Rennen gegen ihn habe ich natürlich noch gewonnen, ne?
Ja, ich auch. Ich hab 100% Quote gegen ihn.
Okay, das habe ich nicht. Ich habe mal Hawaii, wo Frodo danach angerempelt hat, war ich noch einen Platz vor ihm im Ziel.
Geil. Ey, aber guck mal, ich bin in meinem letzten Rennen auch einen Platz vor ihm. Dritter und Vierter.
Ja, guck mal, was uns geworden ist.
Nee, schon. Aber auch irgendwie wundert es mich noch nicht, dass er jetzt so, von außen gesehen doch sehr plötzlich halt abtritt und jetzt nicht wie Frodo oder wie Sebi noch eine krasse Kampagne daraus macht, irgendwie mit Sponsoren und eigenes Bike und sowas, sondern finde ich, passt auch irgendwie so zu Alistair, so wie ich ihn jetzt auch so ein bisschen erlebt habe, dass er einfach so, jo und tschüss, jetzt halt dann weg ist.
So ein bisschen, also ich glaube, also ich weiß auch nur, was man über ihn hört und erzählt, und man erzählt ja auch eben, was du auch gerade gesagt hast, Nils, dass er im Rennen schon immer ein sehr großes Mundwerk hatte und ich weiß noch, in St. George 2022 bei der WM, wo er ja auch am Start hätte stehen sollen, aber dann ja kurzfristig nicht gestartet ist, wurde, ich weiß noch, da war ich ja mit Flo und dann waren wir zusammen mit Daniel Beckegaard im Haus, wenn wir zusammen gewohnt, und dann hat Daniel das schon ein paar Mal gegen den geraced irgendwie, und dann meinte Daniel nur so, ey, Flo, lass dich nicht irritieren, wenn Alistair anfängt, die Leute richtig zu beschimpfen, das ganze Mal, das macht er immer so. Wenn der vorne in der Spitzengruppe, da beleidigt er einfach auch mal alle und schimpft mal richtig. Und das war halt irgendwie seine Art so. Ich weiß nicht, ob der ruhiger und dann anders geworden ist die letzten 1-2 Jahre jetzt so. habe jetzt bei der PTO hab irgendwie nichts mehr mitbekommen. Ich finde sowas ja auch geil, ne? Also ich feiere sowas, wenn Leute einfach so sind, weil es geht einfach nicht darum, dass wir uns alle lieb haben, sondern es geht ums Gewinnen und diesen Killerinstinkt zu haben. Und das fand ich halt irgendwie geil. Und aber jetzt so auf die feine englische Art, einfach so still und heimlich, also still und heimlich, aber einfach zu sagen, ey, ich habe jetzt noch ein geiles Rennen gemacht, habe irgendwie noch ein Podium hier gemacht. So, jetzt ist gut. Das ist so, er hat es gerade noch so, er hat wahrscheinlich den letzten möglichen passenden Moment jetzt noch gerade noch erwischt, jetzt vernünftig Goodbye zu sagen. Weil wer weiß, ob der wäre wieder irgendwie verletzt gewesen vielleicht oder weiß ich nicht. Er hat den Moment jetzt einfach nicht verpasst. Und das finde ich richtig geil. Ich finde es immer richtig bewundernswert, wenn es Leute schaffen, im richtigen Moment aufzuhören. Und er hatte jetzt nochmal so ein Hoch und nochmal ein Podium und in der Weltspitze nochmal bewiesen, ich bin noch da, ich kann es noch. So, und jetzt ist gut. Und das finde ich sensationell.
Ja, voll. Voll, finde ich auch. Also freut mich auch echt für ihn. Mich hat auch der dritte Platz echt schon gefreut, muss ich sagen. Letztendlich jetzt alles richtig gemacht. Und ich bin gespannt, was er jetzt noch so, wie er dem Sport erhalten bleiben wird, weil das wird er 100%. Ich meine, der hat diese Brownie Foundation. Der ist auch schon irgendwie bei Olympia Athletensprecher oder irgendwie in so eine Richtung ist er auf jeden Fall schon aktiv. Und man muss auch sagen, so Alistair, also bei Rennen, wenn du ihn so siehst, hast du das Gefühl, er hat also auf gar nichts Bock und wirkt immer so ein bisschen abwesend. Vorher, weißt du, alle Athleten so zusammen, saß immer alleine am Tisch, Alistair. Jetzt nicht nur nach schlechten Rennen, auch schon vorher so, du hast immer so das Gefühl, so der irgendwie sind wir jungen Athleten und er war jetzt ja bei den PTO-Rennen schon ja einer der Ältesten, hat er irgendwie gar nicht mehr so Bock drauf und hat dann eher so sein eigenes Ding gemacht. Und ich habe ihn auch kaum gesehen, dann halt nur bei der Startlinie. Davor hat er halt immer so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht. Und trotzdem glaube ich aber, dass er trotzdem noch extrem da drin ist, auch noch Ahnung hat. Ich glaube auch schon, dass er noch jeden echt gut gekannt hat, auch wenn er jetzt mit mir nie groß gesprochen hat oder so. Und von da bin ich jetzt gespannt, was er da jetzt halt noch weitermachen wird.
Ja, und ich meine, der ist ja in Großbritannien, ist der ja, der Typ ist ja riesig. Ja. Also der ist ein richtiger Name bei den Briten. Ja. Also, ich meine.
Ja, auch diese Brownie Foundation, die Triathlons, die da machen, da sind, also auf jeden Fall im zweistelligen 1000-Bereich an Kindern, die daran teilnehmen halt jedes Jahr. An so Triathlons, die halt organisieren, wo die halt Kinder halt für Triathlon so begeistern wollen quasi. Also ja, der ist ja schon eine Riesennummer. Und ich meine, klar, absolut zu Recht. Also.
Ich meine, der ist Doppel-Olympiasieger und wird einfach Olympiasieger im eigenen Land. Das ist das, was Cassandra Beaugrand jetzt auch dieses Jahr geschafft hat in Paris. Ja. Also Olympiasieger im eigenen Land zu werden, das ist, also mehr geht nicht. Das ist der größte Thron des Sports. Das ist einfach nur geil. Und ich glaube, also ich weiß, also in Deutschland ist ja Frodo in den Mainstream-Medien auch sehr populär und man kennt ihn und das ist wahrscheinlich Brownlee oder sind die Brownlees, die Brüder in Großbritannien. Also ich meine, die sind sicherlich sehr, sehr weit über den Triathlon hinaus bekannt und das sind ja die Leute, die dann wirklich großen Impact auf den Sport haben. Und die hatten auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Impact auf den Sport.
Einmal aus der Perspektive, aber auch jetzt rein sportlich, glaube ich, dass die beiden zusammen mit Javier auch die waren, die quasi gerade den Kurzdistanz-Triathlon umgekrempelt haben von diesen Swim-Runnern zu wirklich Swim-Bike-Runnern. Wo das halt auf einmal die Anforderung wurde, als die dann kamen. Ja, also glaube ich, kann man nicht hoch genug einschätzen, den Einfluss, den er zusammen mit Johnny natürlich dafür einen Sport hatte.
Und wer noch seine Karriere beendet hat, auch jemand, der, wenn man die Ergebnisse anguckt, krass unterm Radar war, David McNamee.
Ja,
stimmt. Der war einfach zweimal in Hawaii am Podium. Das ist, das ist, also, der hat zwei Hawaii, sag mal, Podien
Ja, Podien, ja.
Ja, zwei Hawaii-Podien auf seiner Habenseite, das ist krass. Und dafür ist der, schwimmt der komplett unterm Radar.
Ja, komplett. Auch wenn man so seinen Einteiler sieht, kaum, oder ich glaube, der hat dieses Jahr gar keinen Sponsor drauf. Ich glaube, da stand immer nur McNamee und vielleicht noch der Hersteller vom Anzug oder so. Aber ja, krass underrated. Und der Typ hingegen im Vergleich zu Alistair, der war auch noch immer super aktiv. Ja, was heißt aktiv, aber halt auch so vor den Rennen, um die Rennen herum, sage ich mal, mit uns anderen Athleten. Also der hatte auch gefühlt immer noch so richtig Bock, hat sich aber selber jetzt nie zu ernst genommen, echt super bescheiden immer gewesen. Also ich fand den echt total angenehm. Aber ja, dass er richtig was auf der Pfanne hat, ja, sieht man jetzt, wenn man sich halt mal die Ergebnisse anguckt. Aber auch dieses Jahr Singapur nochmal, ich glaube, vierter Platz gewesen. Einfach echt ein, ja, echt ein saustarker Athlet, der letztendlich auch dann, wenn es drauf ankam, echt immer stabil abgeliefert hat.
Und der ist auch ein ganz, ganz, ganz netter Typ. Also ich
Voll,
habe den
ja,
Giron in
voll.
Girona ab und zu mal so kennengelernt und irgendwie hier und da mal läuft man ihm da über den Weg und immer mal hier und da mal unterhalten. Ein ganz netter Typ und der hat sich auch selbst trainiert die letzten Jahre, glaube ich, so wie er es gesagt hat. Der zwar bei der JFT-Crew, da bei der Fjol-Gruppe mittrainiert, aber hat eigentlich sich irgendwie selbst trainiert und ja, auch einfach geil, dass der so in der Kurzdistanzgruppe da einfach mit am Horn zieht und da die ganze Zeit dabei ist, aber trotzdem sein eigenes Ding macht. Und der war ja auch mal Trainingsbuddy von Frodo, ne?
Ah ja, das weiß ich ehrlich gesagt
Ja,
nicht.
doch, doch,
Hatte ich
doch.
nicht auf dem
Was
Schirm.
ich glaube schon, ja.
Ja,
Also
krass.
ich will jetzt meine Hand nicht ins Feuer dafür legen, aber ich glaube, die beiden waren mal auch Trainingsbuddies in Girona damals. Also
Ja.
back in the days.
Ja. Ja, stimmt, der ist schon länger da, stimmt. Kann gut
Der ist
sein,
schon ewig da. Also der ist
ja.
schon, der war schon da, da gab es in Girona noch kein Flat White.
Ja.
Ah, Mika, was machen wir damit? Ich hätte noch so ein paar Kleinigkeiten irgendwie, über die man sprechen kann, aber das ist, glaube ich, irgendwie auch nichts, was. Ich habe so ein bisschen so ein paar Punkte zur 73 WM, aber ich glaube, da ist aber vielleicht besser, mal die nächsten ein, zwei Wochen drüber zu sprechen, wenn es dann wirklich da auch ein bisschen näher zum Rennen
Ja,
geht.
glaube ich auch. Wenn Nils dann wieder
Ja.
voll mit am Start ist.
Ja, komm, dann lass doch gut sein jetzt.
Ich
Dann
glaube,
haben wir hier
für die
eine.
erste Folge nach der Urlaubspause, du zurück aus dem
Okay.
Dschungel, war's noch eine runde Sache.
Ja, Junge, Dschungel war mein Leben, ey, wirklich. Dschungel und Surfen.
Ich
Das
bin
ist
ja
es.
froh,
Das ist es.
dass man dich noch versteht und nicht, dass der Bart schon so völlig über deinen Mund gewachsen ist.
Ja, guck mal, ich bin hier feinstens rasiert. Ich guck taufrisch aus. Nee, aber das war ey, wirklich Mika, das Surfen, das ist es. Da Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, jeweils da ein, zwei Stunden ins Wasser und versuchen, auf dieses Ding raufzukommen und so ein paar Wellen irgendwie zu kriegen. Das ist richtig geil. Das
Nice, ja.
ist richtig geil. Also frisurtechnisch wärst du da schon. Jetzt hast du mir auf jeden Fall was voraus da.
Ja,
Ich bräuchte
da hast du.
deine Haare dafür.
Er kann es jetzt ja wachsen lassen bis nächsten
Nee, nee.
Herbst.
Nee, das wird mit meinen Haaren nichts. Du wirst nicht wissen, wie ich dann aussehe. So, komm, mach einen Punkt.
Jo.
Mika. Gutes Umziehen dir, viel Spaß beim Kistenschleppen und deiner Schulter weiterhin gute Erholung.
Ja, danke, danke. Und dann hören wir uns
Jo.
schon in ein paar Tagen wieder für die nächste Folge.
Ach stimmt, wir haben heute Donnerstag. Wir kommen
Es
ja
ist
schon wieder
schon
viel zu
Donnerstag.
spät.
Ja.
Und ich glaube, ab nächster Woche, vielleicht kriegen wir es hin, ab nächster Woche mal wieder pünktlich dienstags zu kommen.
Ja. Ich bin
Jo,
hier.
alright.
Mach's gut.
Ich
Ciao, ciao.
bin auch da. Ciao.